Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Das Thema ist der Tempel, also der Tempelbau, die heutige Art, einen Tempel zu bauen für die Menschen und die Menschheit und die Tempellegende. Ich nehme hier Bezug zu den Darstellungen, wie sie von Rudolf Steiner gegeben wurden, in seinem Verhältnis zu seinem Wissen über die Freimaurerei, über die Dinge, die in Logen gegeben worden sind, um den damaligen Menschen die Möglichkeit zu geben, meditativ sich zu entwickeln, und dann die von Rudolf Steiner gegebenen Weiterentwicklungen, die ja weggeführt haben von der Freimaurerei hin und von der Theosophie hin zur Anthroposophie, die eine Darstellung gibt des Menschseins, der menschlichen Entwicklung in einer viel detaillierteren Weise, als dies in der Tempellegende dargestellt wird. Aber die Tempellegende an sich ist etwas, das zurückgeht in die Menschheitsentwicklung, in Bildern und Imaginationen die Menschheitsentwicklung darstellt und so dem Menschen hilft, seinen Geist und Seele umzuwandeln, so dass er sich besser in Verbindung setzen kann mit der geistigen Welt, also sich geistig höher entwickeln kann. Heute gibt es ja Darstellungen von Rudolf Steiner wie in der Geheimwissenschaft im Umriss, wo die Menschheits- und Erdenentwicklung sehr ausführlich dargestellt wird und das hier noch auch viel weiterhelfen kann. Ansonsten ist aber die Tempellegende etwas, was uns helfen kann, uns zu verwandeln aus den materialistischen, arimanischen Betrachtungen der Welt hin zu einer spirituellen Entwicklung der Welt. Und der Tempel, der früher gebaut wurde, um dem Menschen einen Ort zu geben, in dem er in Verbindung treten kann mit den Göttern, das ist ja etwas, was wir heute in der heutigen Entwicklung der Menschheit haben, in der Art, in dem wir auf dem Weg zur Erkenntnis höherer Welten an uns selbst arbeiten, um uns selbst und den Menschen zu einem Tempel für das Geisteswissen, für die Erkenntnis über die geistige Welt und in das Verbindung treten mit höheren, guten, göttlichen Geistern zu kommen. Also sagen wir, der Mensch werden Tempel. Das ist dann das, was dargestellt wird als der neue Tempel, der dritte Tempel, der heute nicht im Physischen gebaut werden kann, auch wenn das manche noch in einer Zurückgewandtheit glauben, sondern es ist etwas, wo jeder Mensch aufgerufen ist, an sich selbst den Tempel zu bauen. Also was ist nun ein Tempel oder was war ein Tempel? Rudolf Steiner stellt dies dar in einer Besprechung über den Bau des ersten Goetheanums 1911, und daraus möchte ich zitieren: Was ist letzten Endes ein vorderasiatischer Tempel, also die Tempel, die wir kennen als diese wunderbaren Bauwerke, vor allem des Griechischen, der griechischen Zeit? Wo tritt uns der in der Welt ein Vorbild dafür entgegen? Das Vorbild, das uns sogleich Licht wirft auf das, was hier geschehen ist, das ist den Folgenden gegeben. Sie denken sich einen Menschen am Erdboden liegen und sich mit seinem Vorderleibe und seinem Antlitz aufrichtend. Und sie haben den Menschen, der am Erdboden liegend sich aufrichtet, um seinen Körper anfangen zu lassen, von den herabströmenden höheren geistigen Kräften, um sich mit diesen in Verbindung zu setzen. Dasjenige gegeben, was die anregende Inspiration geben kann für einen vorderasiatischen Tempel. Alle die Säulen, die Kapitellen, alle die merkwürdigen Gestalten des Tempels sind Symbole für das, was man empfinden kann, wenn man sich gegenüberstellt einem so sich aufrichtenden Menschen mit alledem, was sich in seinen Handbewegungen, in seinen Gesten und in seinem Antlitz verrät. Dasselbe Verhältnis zwischen dem menschlichen Antlitz und dem Inneren wie zwischen der Fassade des vorderasiatischen Tempels und dem, was in seinem Inneren war. Und weiter, der physische Mensch hat seinen getreuen, spirituellen Abdruck in jenen merkwürdigen Tempeln, von denen nicht viel anderes mehr als Trümmer erhalten sind, in allen Einzelheiten bis zum geflügelten Rade und den Urformen dieser Dinge, würde man nachweisen können, dass dies so ist. In lauten Tönen sprechen zu uns herüber die Zeiten, der Tempel ist der Mensch. Also das ist die Darstellung Rudolf Steiners, dass diese wunderbaren Bauten und dann vor allem auch der Bau des ersten Goetheanums in Dornach künstlerische, geistig-spirituelle, künstlerische Darstellungen sind, Ausdrücke des Menschen und seiner der menschlichen Gestaltung, um einen Gestaltungsort zu schaffen, an dem göttliche, geistige Wesen in Verbindung treten können mit dem Menschen und der Mensch mit den Göttern. Und zum salomonischen Tempel sagte Rudolf Steiner, dass es eben keine Hinweise gibt, dass er in der physischen Gestalt so existiert hat, wie das heute behauptet wird, dass er sehr wohl da existiert hat, aber in einer keimenden Form, dass daran gebaut wurde von den Menschen im Geiste und dass er sozusagen als Keim vorhanden war. Ich zitiere hier Rudolf Steiner aus einer Darstellung, auch aus seinen Vorträgen über das erste Goetheanum. Wir hören von dem salomonischen Tempel bei mancherlei Gelegenheit als von jenem Tempel, von dem wir wissen, dass in ihm zum Ausdruck kommen sollte der ganze Geist der Menschheitsentwicklung. Wir hören davon an die Menschen der physischen Erde, stellt man aber, und das ist das Rätselhafte an der Sache, die ganze erhebliche Frage, wer hat jenen salomonischen Tempel, von dem wir als einer grandiosen Wahrheit sprechen, wenn wir überhaupt im Ernst davon sprechen, wer hat den mit physischen Augen gesehen? Ja, es ist ein Rätsel, was ich da sage. Herodot hat wenige Jahrhunderte, nachdem der salomonische Tempel aufgebaut gewesen sein musste, Ägypten bereist, hat Vorderasien bereist, aus seinen Reiseschilderungen, die sich wahrhaft über viel Geringeres hermachen als über das, was der salomonische Tempel gewesen sein muss, wissen wir, dass er nur wenige Meilen vorbeigegangen sein musste am salomonischen Tempel, aber er hatte nicht gesehen. Den salomonischen Tempel hatten die Leute noch nicht gesehen. Das Rätselhafte Volle ist nun, dass ich über all etwas sprechen muss, was doch da war und was die Leute nicht gesehen haben. Aber es ist so. Nun, es gibt auch in der Natur etwas, was da sein kann und was die Leute doch nicht sehen. Der Vergleich ist aber nicht vollständig und wer ihn ausnützen wollte, würde ganz daneben schießen. Es sind die Pflanzen, die in ihrem Samen enthalten sind. Aber die Menschen sehen die Pflanzen in ihren Samen nicht. Es sollte aber nun niemand weitergehen in diesem Vergleich, denn wer jetzt danach den salomonischen Tempel interpretieren würde, der würde gleich etwas Falsches sagen. Soweit ich selbst gesagt habe, ist der Vergleich durchaus richtig, der Vergleich des Pflanzensamens mit dem salomonischen Tempel. Und wenn wir uns betrachten, den Tempelbau, also der Tempel als der Begegnungsort des Menschen mit den höheren göttlichen geistigen Wesen, das Hereinsenken der göttlich-geistigen Wesen in unsere Tempel, heiligen Tempelbauten, dann stellt Rudolf Steiner dies auch dar in diesem Vortrag. Der Geist, Zitat, ist das Übersinnliche. Die Kunst kann nur im Sinnlichen formen und im Sinnlichen überhaupt zum Ausdruck kommen. Mit anderen Worten, was die Seele als Geist empfängt muss in die Form sich ergießen können. So wie der sich aufrichtende Mensch, der in sich gefestigte Mensch zum Tempel geworden ist, so muss die Seele zum Tempel werden können, die den Geist empfängt. Dazu ist unser Zeitalter da, dass es den Anfang macht mit einer Tempelkunst, die laut zu den Menschen der Zukunft sprechen kann. Der Tempel, das ist der Mensch. Der Mensch, der in seiner Seele den Geist empfängt. Zitat Rudolf Steiner, das ist die GA 286, und der Bau wird Mensch, vom 12. Dezember 1911. Also wir haben diese Darstellung, früher musste der Mensch, um in Verbindung mit den geistig-göttlichen Wesenheiten zu treten, den Tempelbau, ein künstlerisch heiliger Ort, da gebildeter heiliger Ort. Und heute in der Weltenzeitenwende, in dieser Zeit, die anfängt, wo der Mensch wieder selbst in die geistige Welt vordringen kann, sich wieder verbinden kann, haben wir das, dass die Menschen aufgefordert sind, an sich zu arbeiten, ihre Wesenheit höher zu entwickeln, dahingehend, dass sie Tempel wird. Tempel für die geistige Welt, Tempel für das Verbundensein mit den höheren göttlich-geistigen Wesen. Und nun die Darstellung der esoterischen Wirkung der Tempellegende, wie sie eben von Rudolf Steiner dargestellt wurde, als das, mit dem in der damaligen Freimaurerei die Menschen arbeiteten, um in die Verbindung mit der geistigen Welt zu kommen, aber auch in der Darstellung, wie sie Rudolf Steiner in seinen esoterischen Stunden vor dem Ersten Weltkrieg gegeben hat. Und hier möchte ich beginnen mit einem Spruch aus der esoterischen Stunde Rudolf Steiners von Berlin am 24. Oktober 1905. Strahlender als die Sonne, reiner als der Schnee, feiner als der Äther, ist das Selbst, der Geist in meinem Herzen. Dies Selbst bin ich, ich bin dies Selbst. Dieser Spruch erhebt uns jeden Morgen zu unserem höheren Selbst. Solche Sprüche sind nicht durch die Willkür einer Persönlichkeit ersonnen, sondern sie sind herausgeholt aus der geistigen Welt. Vielmehr ist deshalb in ihnen enthalten, als man gewöhnlich glaubt, und man denkt dann richtig über sie, wenn man voraussetzt, dass man ihren Inhalt nie ganz ergründen kann, sondern immer mehr in ihnen finden kann, je mehr man sich in sie vertieft, sagte Rudolf Steiner in dieser Stunde. Und das ist es, was das Wesentliche ist bei solchen Darstellungen wie den Wahrspruchwörtern, den Mantren und auch der Tempellegende. Es sind gewaltige Imaginationen, die stammen aus der geistigen Welt, also die nicht willkürlich von einem Menschen erfunden sind, sondern aus der geistigen Welt inspiriert worden sind und die den Menschen Imaginationen der Menschheitsentwicklung, Imaginationen der Erdenentwicklung, Imaginationen der Menschengestalt geben und so umformen, helfen den Menschen, in eine wahrheitsgetreue Anschauung der Welt, in eine Weltenstimmung, in eine Seelenstimmung, in ein Denken, Fühlen und Wollen, das die Fähigkeit besitzt, in der geistigen Welt leben zu können. Also das Ereignis eines Tempelbaues durchzuführen. Und wir haben aus der GA 265 in den Geleitworten von der Herausgeberin Hella Wiesenberger dargestellt. Die Tempellegende, von der es einmal heißt, wer sie aufnimmt, nimmt etwas auf, Zitat Rudolf Steiner dann, was sein Denken in einer gewissen Weise gesetzmäßig formt und auf das gesetzmäßige Denken kommt es an. Das war Rudolf Steiner. Und weiter, Hella Wiesberg figuriert zweifach, der die Menschheitsevolution symbolisch deutende Teil wurde bei der Aufnahme in den ersten Grad, also damals diese Freimaurerei, als Meditationsstoff vermittelt, der auf Hierams Tod und die Auferstehung sich beziehende Schluss der Legende bildet einen Teil des Erhebungsrituals in die dritten Grad. Die Legende wurde in Instruktionsstunden immer wieder behandelt. Die goldene Legende in einer der überlieferten Erklärungen als zweite Meisterlegende bezeichnet figurierend symbolisch auch die beiden Rundsäulen Jakin und Boas. Also das sind Darstellungen, die eben helfen, eine Verbindung zu finden in eine geistige Entwicklung. Und hier ist es natürlich auch wichtig, auch die ganzen Fehler, die aus der Freimaurerei kommen und Zerstörungen an der Menschheitsentwicklung, nicht so zu betrachten, dass das alles negativ wäre, sondern es sind ja auch viele Menschen, die ehrlich und aufrichtig versuchen, sich zu entwickeln und dabei eben auch irren. Aber es ist ja ganz wichtig, dass wir das anerkennen, wo die Strömung der Menschheitsentwicklung durchgegangen ist. Und das ist ja in vielen Jahrhunderten gewesen, die Freimaurerei. Und wir können hier diese Darstellung entnehmen, die ja dann auch weiterentwickelt worden sind. Und Rudolf Steiner stellt dann eben dar, genau das, was in diesem Zusammenhang dargestellt wird, eben die Menschheitsgeschichte als die Erschaffung Adams, den Sündenfall und die Verkörperungen dann des Kain, Abel und Seth, die ja auch Darstellungen sind verschiedener Menschenarten. Und wir haben ja auch heute genau diese Aufgabe, wie sie die Anthroposophie sieht, dass die verschiedensten Menschheitsströmungen zusammenkommen wieder in eine Gemeinschaft. Rudolf Steiner sagte, dass er so erschien der Engel dem Adam im Paradiese unter dem Feigenbaum. Wie sein des Engels Bild schaute Adam dieses Zeichen. Also dargestellt ist dann ein stehendes Pentagramm mit der Spitze nach oben, die beiden Beine als das J und M, das Jakin und Boas. Und Adam gelobte sich, dass er nie abirren will von der Macht, die im J und B dokumentiert ist. Und immer fand Adam Kraft und Beseelung, wenn er die Stelle aufsuchte, wo die Erscheinung möglich war. Und dann, das war also vor einem gewissen Zeitpunkt in der lemurischen Zeit, und in der lemurischen Zeit haben wir dann aber den Sündenfall, hatte er, also in der lemurischen Zeit hatte er es aber nun doch getan und war abgeirrt von der Macht J und B durch die Verführung durch Luzifer, der die Versuchung gebracht, und als Adam danach die Stätte der Erscheinung des Engels, also dort, wo er in Verbindung treten konnte mit dem Engel, wieder aufsuchte, da empfand er dort nun Schrecken über seine eigene Wesenheit. Das gestürzte Pentagramm offen an einer Seite, also umgekehrt. Also wir haben dann eine Darstellung eines Pentagramms, das auf dem Kopf steht, also das, was Zeichen für die negative Magie, für die schwarze Magie ist, und mit die Beine nach oben, also das J und B nach oben und nach oben hin offen. Das gestürzte Pentagramm offen an einer Seite, also umgekehrt. In diesem Zeichen erschien dem Adam jetzt der Engel, drohend mit dem feurigen Schwert, und Adam floh. Und weiter Rudolf Steiner, Adam hatte zwei Söhne, Abel und Kain. Abel bedeutet die Weisheit, Kain die Stärke. Kain erschlug den Abel. Dem Adam wurde noch ein Sohn geboren, also ein Ersatz für Abel, Set. Set bedeutet Frömmigkeit, welche Weisheit mit Stärke verbinden soll. Und da hat Rudolf Steiner gezeichnet zwei stehende Säulen für Kain und Abel und darüber als Querbalken die Frömmigkeit Set. Also wir haben die Weisheit und die Stärke verbunden durch die Frömmigkeit. Adam starb und Set legte ihm in den Mund drei Kerne. Aus diesen Kernen sprossen drei Zweige aus einem Stamm, dieser wuchs. Der Dornbusch, in dem Jehova, der Ich Bin, dem Moses erschien, war aus diesem Stamm gewachsen. Die beiden Säulen des Tempels Salomon wurden aus diesem Holz gemacht. Es fand sich aber, dass für den dritten Stamm, der die beiden Säulen verbinden sollte, kein Platz war. Er passte nirgends hin. Da warfen sie ihn in den Teich Bethesda. Als der Herr kam, gab er eine Kraft in den Teich und der Stamm kam wieder zum Vorschein. Also der Christus kam. Er wurde hinaufgehoben und als Brücke über den Bach Kidron gelegt. Über diese Brücke nun ging der Herr auf dem Weg nach Golgatha. Das Kreuz, welches er trug, war auch aus dem Holze geschnitzt und er brach unter der Last zusammen. Der Querbalken, der Weisheit und Stärke verbinden soll, ist das Prinzip der Frömmigkeit, Liebe, Schönheit. In der vorchristlichen Zeit war kein Platz dafür in der Welt. Als der Christus Jesus kam als Träger der Bodhi, konnte seine Kraft diesen Balken aus dem Wasser, dem astralen Plan, worin er ruhte, heben. Ein Fluss wurde damit überbrückt, der Weg zu den höheren Welten. Er schritt über denselben auf seinem Leidenswege, als er sich selbst der Menschheit zum Opfer brachte. Das konnte nur durch Liebe, gereinigte, geläuterte Liebe geschehen. Daher der Weg über den Balken. Das Kreuz war auch aus diesem Holze geschnitzt. Unter seiner Liebe zur Menschheit hatte er zu tragen und zu leiden. Aber in ihm waren vereint Liebe und Erkenntnis. Daher war sein Opfer ein vollkommenes, ewiges. Und die drei Stämme der Weisheit, Schönheit, Stärke waren vereint, denn für die Schönheit war der Platz gefunden. In Zukunft werden die drei Stämme, die gleich drei Strömen auseinandergeflossen waren, die drei Ströme, die dann wieder zusammenfließen, zusammenwachsen und in Einigkeit zur vollen Wirkung kommen. Set verbindet die feindlichen Brüder Abel und Kain. Die Verbindung zwischen Weisheit und Stärke ist Frömmigkeit oder Liebe oder Schönheit, sagte Rudolf Steiner dazu. Also wir haben diese große Imagination der Menschheit und ihrer Entwicklung und der Unmöglichkeit der Menschheit weiterzuschreiten, wenn nicht gekommen wäre der Jesus Christus, der Christus, der die Menschheit errettet. Durch die Liebe, die in diesem dritten Zweige entstanden ist oder gezeigt wird. Und wir haben in der heutigen Zeit und seit damals die Aufgabe, diese Verbindung wieder der verschiedenen Menschheitskräfte, der verschiedenen Menschheitsströmungen. Und weiter sagt Rudolf Steiner, die Entwicklung derjenigen Kräfte, welche sich in den Erdenzustand ausbilden sollten und derjenigen, welche einem früheren Zustand angehören und ihre Entwicklung unter neuen Bedingungen weiter verfolgen und deshalb zunächst auf ihrer Stufe eine größere Ausbildung haben als dasjenige, was erst anfängt, wird so symbolisch dargestellt in der Tempellegende. Es wird darin erzählt, einer der Elohim, also der hohen Hierarchie der Exousiai, einer der Elohim stieg hinunter, ehelichte Eva, Das ist die Erdenmutter, und aus dieser Verbindung entstand Kain, der erste Erdenmensch. Also ein aus einer Verbindung mit einem Gott entstandener Mensch, der Kain, ein anderer, der Elohim, also der Exousiai, schuf Adam. Und aus der Verbindung des Adam mit Eva entstand Abel. Der Kain-Mensch ist der Sohn göttlich-geistiger Kräfte, die so einwirken in die Erdenentwicklung, dass sie hervorbringen konnten einen Mikrokosmos, in welchem sich die makrokosmischen Kräfte verinnerlichten. Er gehörte denjenigen Kräften, welche während der Erdenentwicklung den bestimmten Höhepunkt erreichen konnten, indem sie die Ich-Kraft im Menschen veranlagten und später ausbildeten. Also der Kain-Mensch, als der Mensch, der so weit vorbereitet wurde, die Ich-Kräfte aufzunehmen und zur Ausbildung zu bringen. Und der Abel-Mensch gehörte anderen makrokosmischen Kräften an. Sie konnten in ihm die Ich-Kraft nicht so direkt verinnerlichen. Durch die Vermittlung zweier Menschen wirkte der Makrokosmos ein. Also wir haben dieses Wirken der Ich-Kräfte von außen auf den Abel als inspirierend und der Kain, der sie aus sich heraus entwickeln musste. Er war nicht, also der Abel war nicht so direkt ein Träger der makrokosmischen Kräfte wie der Kain-Mensch. Sie wirkte mehr von außen auf ihn ein, nicht in ihm, sondern durch die Vermittlung zweier Menschen. Er musste durch die Geschlechtlichkeit hindurchgehen. Der Abel-Mensch gehörte denjenigen Kräften an, welche aus einer früheren Entwicklung hereinragen in den Erdenzustand, sagt Rudolf Steiner. Und wir haben in der Tempellegende eben eine genauere Darstellung, eine die der Menschheitsentwicklung und der Erdenentwicklung entsprechende Darstellung dessen, wie die Menschheitsentwicklung gegangen ist, wie die Herkunft ist der Menschheit und der verschiedenen Strömungen der Menschen. Und das ist dargestellt eben in der Herkunft von Kain und Abel. Und Rudolf Steiner sagt dazu, in seinen Darstellungen zur Tempellegende aus der GA 93, sagt er 1904, es gab eine Zeit, da schuf einer der Elohim den Menschen, einen Menschen, den er Eva nannte. Mit Eva verband sich der Elohim selbst und es wurde von Eva Kain geboren. Darauf schuf der Elohim, ein anderer Elohim, Jahwe genannt oder Jehova, den Adam. Adam verband sich ebenfalls mit Eva und aus dieser Ehe ging Abel hervor. Wir haben es also bei Kain mit einer unmittelbaren Göttersohn zu tun, und bei Abel mit einem Sprössling des als Mensch geschaffenen Adam und der Eva. Nun geht der Mythos weiter. Die Opfergaben, welche Abel dem Gott Jahwe darbrachte, waren dem Gotte angenehm. Aber die Opfergaben des Kain waren das nicht, denn Kain war nicht auf direkten Geheiß von Jahwe entstanden. Die Folge davon war, dass Kain den Brudermord beging. Er erschlug Abel. Deshalb wurde er von der Gemeinschaft mit Jahwe ausgeschlossen. Er ging in entfernte Gegenden und wurde dort der Stammvater eines eigenen Geschlechts. Adam verband sich weiterhin mit Eva und zum Ersatz von Abel wurde Seth geboren, der auch in der Bibel vorkommt. So entstanden zwei Menschengeschlechter, ich möchte sagen zwei Menschenströmungen, Menschheitsströmungen, das erste von Eva und dem Elohim abstammend, das Geschlecht Kains, und das zweite von den bloßen Menschen abstammend, die auf Geheiß des Jahwe sich verbunden haben. Von dem Geschlecht des Kain stammen alle ab, die auf der Erde Künste und Wissenschaften ins Leben gerufen haben, zum Beispiel Methuselah, der die Schrift, die Tauschrift erfunden hat, und Tubal-Kain, der die Bearbeitung der Erze und des Eisens lehrte. So entstand in dieser Linie direkt von den Elohim abstammend die Menschheit, die sich in Künsten und Wissenschaften ausbildet, soweit Rudolf Steiner in der Darstellung vom 4. November 1904. Und Rudolf Steiner zeigt dann auch eine genauere Beschreibung der imaginativen Wirkung der Imaginationen, die entstehen durch die Tempellegende und die uns helfen können, in der geistigen Entwicklung, um uns umzugestalten, um unser Denken, Fühlen, Wollen, unsere Weltenstimmung, unser Weltenbild so zu verwandeln, dass es wahrheitsgetreuer wird und so die Fähigkeit erlangt, sich mehr und mehr mit der geistigen Welt in berechtigter Weise zu verbinden. Also eine Meditationsanleitung und eine Darstellung der Abel-Set, also der eher Priesterströmung und der Kainz-Strömung der Baumeister, Arbeiter, Künstler und Wissenschaftler. Zitat, es besteht die Notwendigkeit, sich die Tempellegende als imaginativen Erkenntnisimpuls anzueignen. Diese Legende ist so geordnet, dass aus der Durchdringung der Seele mit ihren Bildern allmählich bei fortgesetzter Meditation der Legende eine von physischem Erkenntnisapparat unabhängige Anschauung der Menschheitsevolution sich bildet. In dem Folgenden soll die Legende so gegeben werden, wie sie die Grundlage der Meditation bilden soll, wenn die bezeichnete Wirkung erstrebt wird. Im Beginn des Erdenwerdens stieg aus geistigen Höhen einer der Lichtgeister, der Exousiai oder Elohim, herab und verband sich mit Eva, der Erdenmutter. Aus dieser Verbindung entstand Kain, der erste Erdenmensch, wesentlich so lebend, dass sein Atem im Aufnehmen und Abgeben von Wärmesubstanz bestand. Eva, die Erdenmutter, lebte als ein Wesen, webend im Elemente der Luft. Die Meditation hat sich darauf zu beziehen, inwiefern Luft in Verbindung mit Licht ergibt den Wärmeatem. Dann stieg ein anderer der Lichtegeister, Jahwe, aus geistigen Höhen herab und bildete aus dem atomisierten Erdenelement, dem Erdenstaub, den Adam. Aus der Verbindung des Adam mit Eva erstand Abel, des Kain Stiefbruder. Die Meditation hat sich darauf zu beziehen, inwiefern der Mensch des Erdenelementes in Verbindung mit dem Luftwesen Eva ergibt Abel, dessen Stoffelement das atomisierte Wasser ist. Es entstand Streit zwischen Kain, dem Feuer, Menschenwesen, und Abel, dem Wasser, Menschenwesen, und Kain tötete Abel. Das Feuerwesen entzog dem Erdenplaneten das Wasser, Menschenwesen. Und weiter dann, in diesen Bildern sind in Mysterienart alle Vorgänge enthalten, gemäß denen sich die beiden Evolutionsströme der Menschheit entwickeln können. Der mehr aus dem Elemente des Feuers gebildete Erkenntnisapparat der Söhne Kains nahm die sinnlichen Wahrnehmungen auf und verarbeitete sie intellektuell. Der aus dem Elemente des Wassers gebildete Hellseherapparat der Söhne Abelsetz war weniger eingestellt auf die Sinneswahrnehmung. Ihr Erkenntnisapparat lebte sich aus in Visionen, welche ohne unmittelbare Sinneswahrnehmung sich die geistigen Erlebnisse zum Bewusstsein bringen konnten. Aus den Meditationsanweisungen für den Beginn der Tempellegende von Rudolf Steiner in der GA 265. Und nun kommen wir genauer zur Tempellegende und ich zitiere hier auch die Darstellung in Rudolf Steiners. Eben aus der Gesamtausgabe gibt es eine über die Tempellegende, das ist die GA 93, und hier aus dem vierten Darstellungen, aus dem vierten Vortrag, aus dem 4. November 1904. Und hier wird die Tempellegende wie folgt dargestellt: Von dem Geschlecht des Kain stammen alle ab, die auf der Erde Künste und Wissenschaften ins Leben gerufen haben, zum Beispiel Methuselah, der die Schrift, die Tau-Schrift erfunden hat, und Tubal Cain, der die Bearbeitung der Erze und Eisens lehrte. So entstand in dieser Linie direkt von dem Elohim abstammend die Menschheit, die sich in Künsten und Wissenschaften ausbildet. Aus diesem Geschlecht des Kains ging auch hervor Hiram, ihm der Baumeister des Tempels, der war der Erbe alles dessen, was innerhalb der verschiedenen Generationen der Kain-Söhne an Wissen, Kunst und Technik aufgespeichert worden war. Hiram war der bedeutendste Baukünstler, den man sich denken kann. Aus der anderen Linie, aus dem Geschlecht Setz, entstand Salomo, der sich auszeichnet in alledem, was von Jahwe oder Jehova herrührte. Er war ausgestattet mit der Weisheit der Welt, mit alledem, was die ruhige, klare, abgeklärte Weisheit bei den Jehova-Söhnen liefern kann. Dies war eine Weisheit, die man wohl mit Worten aussprechen kann, die dem Menschen tief ins Herz gehen, ihn erheben kann, aber nicht eine solche, welche das unmittelbare Objekt angreifen oder etwas Wirkliches an Technik, Kunst und Wissenschaft hervorbringen kann. Es war eine Weisheit, die eine unmittelbare, inspirierte Gabe des Gottes ist und nicht eine von unten herausgearbeitete, aus der menschlichen Leidenschaft, aus dem Menschenwollen hervorquillende Weisheit. Die fand sich bei den Kain-Söhnen, bei denen, die unmittelbar von dem anderen Elohim abstammen. Das waren die strengen Arbeiter, die alles selbst erarbeiten wollten. Nun beschloss Salomo, einen Tempel zu bauen. Er bestellte dazu als Baumeister den Sprössling der Kains-Söhne, Hiram. Es war zu der Zeit, da die Königin von Saba, Balkis, nach Jerusalem kam, weil sie von dem Weisen Salomo gehört hatte. Und sie war in der Tat, als sie ankam, entzückt von der erhabenen, klaren Weisheit und Schönheit des Salomo. Er warb um sie und erlangte auch ihr Ja-Wort. Da hörte diese Königin von Saba auch von dem Tempelbau. Nun wollte sie auch den Baumeister Hiram kennenlernen. Als sie ihn sah, machte sein bloßer Blick auf sie einen ungeheuren Eindruck und nahm sie ganz gefangen. Nun entspann sich etwas wie Eifersuchtsstimmung zwischen Hiram und dem weisen Salomo. Die Folge davon war, dass Salomo gern etwas gegen Hiram getan hätte, aber er musste ihn behalten, damit der Tempel fertig gebaut werden konnte. Es kam nun Folgendes: Der Tempel war bis zu einer ganz bestimmten Stufe fertig. Nur eines fehlte noch, was das Meisterstück des Hiram sein sollte, nämlich das eherne Meer. Dieses Meisterstück Hiram sollte darstellen den Ozean in Erz gegossen und den Tempel schmücken. Alle Erzmischungen waren in wunderbarer Weise von Hiram veranlagt worden und alles war zu dem Guss vorbereitet. Nun machten sich aber drei Gesellen ans Werk, die Hiram beim Tempelbau für unfähig befunden hatte, zu Meistern ernannt zu werden. Sie hatten ihm deshalb Rache geschworen und wollten die Ausführung des ehernen Meeres verhindern. Ein Freund Hirams, der davon erfuhr, teilte Salomo diesen Plan der Gesellen mit, damit er ihn vereiteln würde. Aber Salomo ließ aus Eifersucht gegen Hiram der Sache ihren Lauf, weil er Hiram verderben wollte. Die Folge war, dass Hiram zusehen musste, wie der ganze Guss zerstob, weil die drei Gesellen einen ungehörigen Stoff der Masse zugefügt hatten. Er versuchte noch, dies durch Zugießen von Wasser das aufschäumende Feuer zu löschen. Aber es wurde dadurch nur schlimmer. Während er schon nahe daran war, an dem Zustande kommen des Werkes zu verzweifeln, erschien ihm Tubal Cain, selbst der einer seiner Ahnherren. Dieser sagte ihm, er solle sich ruhig in das Feuer hineinstürzen, er sei durch das Feuer nicht verwundbar. Hiram tat es und gelangte bis zum Mittelpunkt der Erde. Tubal-Kain führte ihn zu Kain, der dort im Zustande der ursprünglichen Göttlichkeit war. Hiram wurde nun in das Geheimnis der Feuerschöpfung eingeweiht, in das Geheimnis des Erzgusses und so weiter. Er erhielt von Tubal-Kain noch einen Hammer und ein goldenes Dreieck, das er am Halse zu tragen habe. Dann kehrte er zurück und war nun imstande, das eherne Meer wirklich herzustellen, den Guss wieder in Ordnung zu bringen. Hierauf gewinnt Hiram die Hand der Königin von Saba. Er aber wird von den drei Gesellen überfallen und getötet. Doch ehe er starb, gelang es ihm noch, das goldene Dreieck in einen Brunnen zu werfen. Als man nun nicht weiß, wo Hiram ist, wird er gesucht. Salomo selbst ist ängstlich und will hinter die Sache kommen. Man fürchtet, die drei Gesellen könnten das alte Meisterwort verraten. Und es wurde daher ein neues verabredet. Die ersten Worte, die fallen, wenn man Hiram wieder findet, sollten das neue Meisterwort sein. Als Hiram nun aufgefunden wurde, konnte er noch einige Worte sprechen. Er sagte, Tubal-Kain hat mir verheißen, dass ich einen Sohn haben werde, der viele Söhne haben wird, die die Erde bevölkern und mein Werk, den Tempelbau, zu Ende führen werden. Dann bezeichnet er noch den Ort, wo das goldene Dreieck zu finden sei. Es wurde zu dem ehernen Meer gebracht und beide an einen besonderen Ort des Tempels, im Allerheiligsten aufbewahrt. Sie können nur von denen gefunden werden, die Verständnis dafür haben, was diese ganze Tempellegende von dem Tempel des Salomo und seinem Baumeister Hiram zu bedeuten hat. Soweit Rudolf Steiner, die Tempellegende. Und nun zur okkulten Bedeutung dessen, was das eherne Meer, dieser Guss, bedeutet. Und Rudolf Steiner in demselben Vortrag, das eherne Meer ist jener Guss, der entsteht, wenn in der entsprechenden Weise Wasser mit Erz vermischt ist. Die drei Gesellen machen es falsch, der Guss wird zerstört. Aber indem Tubal-Kain dem Hiram die Mysterien des Feuers enthüllt, ist Hiram imstande, Wasser und Feuer in der richtigen Weise zu verbinden. Dadurch entsteht das eherne Meer. Es ist das, was das Geheimnis der Rosenkreuze ist. Es entsteht, wenn das Wasser der ruhigen Weisheit sich verbindet mit dem Feuer des astralen Raumes, dem Feuer der Leidenschaft. Dadurch muss eine Verbindung zustande kommen, die ehern ist, die getragen werden kann in die folgenden Zeitalter, wenn hinzukommt das Geheimnis von dem heiligen goldenen Dreieck, das Geheimnis von Atma Buddhi Manas, also das Geheimnis von Geist selbst, dem ungewandelten Astralleib, vom Lebensgeist, dem ungewandelten Ätherleib und von Geist selbst, dem ungewandelten physischen Leib. Dieses Dreieck mit all dem, was es im Gefolge hat, wird der Inhalt des erneuerten Christentums der sechsten Unterrasse sein. Dies wird vorbereitet durch die Rosenkreuze. Und dann wird das, was im ehernen Meer symbolisiert wird, verbunden sein mit der Erkenntnis von Reinkarnation und Karma. Dies ist die neue okkulte Lehre, die dem Christentum wieder eingefügt wird, Atma Buddhi Manas. Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch, das höhere Selbst ist das Geheimnis, das offenbar werden wird, wenn die sechste Unterrasse, die slawische Rasse, dazu reif sein wird, dann wird Christian Rosenkreuz nicht mehr als Warner dazustehen brauchen, sondern es wird alles, was Kampf bedeutet hat auf dem äußeren Plan, den Frieden finden durch das eherne Meer und das heilige goldene Dreieck. Soweit Rudolf Steiner. Und das ist es in der Menschheitsströmung, in der Menschheitsentwicklung, dass verschiedene Menschen verschiedene Strömungen entwickeln, verschiedene Aufgaben haben, verschiedenen Entwicklungsgang haben und wir in der heutigen Zeit, in dieser Weltenzeitenwende, am Anfang zur Weltenzeitenwende, diese Strömungen sich wieder verbinden können und sollen in dem, was durch die Geisteswissenschaft von Gral der Anthroposophie gegeben worden sind, dass die verschiedensten Strömungen, die Gral-Strömung, die Arthur-Strömung, die Keynes-Strömung, die Abel-Seth-Strömung, sich binden wieder zur Menschengemeinschaft. Und was wir heute haben, ist nicht die Aufgabe, einen Tempel im Physischen, einen dritten Tempel physisch zu bauen, was ein Absurdum ist, sondern einen Tempel zu bauen als Menschheit in uns, die Menschengemeinschaft so gestalten, dass jeder Mensch die Fähigkeit und die Unterstützung und die Hilfe hat, aber auch den eigenen Antrieb, an sich zu arbeiten, sich selbst zu machen zum neuen, zum dritten Tempel, zum Tempel, der die Fähigkeit hat, sich mit der guten geistigen Welt in berechtigter Weise zu verbinden. Und das ist der neue Tempelbau. Und Rudolf Steiner hat diesen neuen Tempelbau auch in völliger Klarheit und voller Bewusstheit dem Michael-Zeitalter entsprechend dargestellt in seinen esoterischen Unterweisungen für die erste Klasse der Freien Hochschule der Geisteswissenschaft. Und das wurde dargestellt von ihm ganz konkret auch in der 11. Stunde. Und dazu möchte ich beginnen, zuerst mit der ersten Tafel aus der 8. Stunde. O Mensch, erkenne dich selbst. So tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig. Du fühlst es geistgewaltig. Wer spricht so weltenmächtig? Wer spricht so herzinniglich? Wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung in deines Sinnes Seins erleben? Tönt es durch der Zeiten Wellen weben in deines Lebens Werdestrom? Bist du es selbst, der sich im Raumes fühlen, im Zeiterleben das Wort erschafft, dich fremd erfühlend in Raumes Seelenleere, weil du des Denkens Kraft verlierst im Zeitvernichtungsstrome? Und zum neuen Tempelbau dann in der 11. Stunde, Dornach, 2. Mai 1924 als Auszug. Die Meditation geht aber in meiner Seele auf, während ich so in der äußerlichen, trockenen Sinneswelt bin. Die Meditation geht in mir auf. Welten, Sternen, Städten, Götter, Heimat, Orte, spricht in Hauptes Höhen. Menschen, Geistes, Strahlung, das ich bin. So lebet ihr im Erdenleibe, als Menschenwesenheit. Was verspüre ich, spüre ich weben? Was spüre ich über mir sich wölben? Es ist etwas, es ist nichts. Wände spüre ich, ich sehe sie nicht. Die Meditation geht weiter. Welten, Sonnen, Kreise, Geister, Wirkens, Wege, tönt in Herzens Mitte, Menschen, Seelen, Weben, dass ich lebe. So schreitet ihr im Erdenwandel, als Menschen, Schöpfer, Kraft. Was ich verspürt habe, das Weben, Tempel, Gewölbe, das sich oben wölbt, Tempel, Dach um mich, Tempel, Wände. Es beginnt sichtbar zu werden für den Seelensinn, schwebt und macht, dass unsichtbar wird die gewöhnliche Welt, die Welt der sichtbaren Bäume, der Wolken, alles desjenigen, was sichtbar ist. Ein neues Sichtbares steht da, der Tempel, den ich erst nur gespürt habe, er wird bei der zweiten Strophe wirklich, und ich höre das Raunen und Rauschen und Grollen von unten. Weltengrundes Mächte, Schöpfer, Liebes, Glänzen, schafft in Leibesgliedern, Menschenwirkens Strömung, das ich will. So strebet ihr im Erdenwerk, als Menschen Sinnes Taten. Der Tempel hat sich vollendet, er hat seinen Boden gewonnen, und in ihm sind da diejenigen, mit denen wir als geistige Wesen in Verbindung treten wollen. Der Tempel ist da, er ist sichtbar für den Seelensinn, er ist gefunden. Unsere Meditation verläuft nicht so, dass wir eine Vision haben. Sie führt uns in die geistige Welt hinein. Die geistige Welt ersteht. Ich schildere meine lieben Schwestern und Brüder, wie die Meditation verlaufen kann. Webendes Tempelgewölbe spüren nach der ersten Strophe. Mit dem Seelensinn schauen den Tempel um uns. Der Tempel ist fertig. Und die Wesen, mit denen wir als Menschen, Lehrer, als Götter, Lehrer in Verbindung treten sollen, sind da. Wir sind im Tempel drinnen. Wir wirken durch erste, zweite, dritte Strophe einer wirklichen mantrischen Meditation. Es ist der Weg zum Tempel. Es ist ein wirklicher Geistesweg. Dann, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir den Tempel finden, dann verstehen wir recht, wie gemeint ist, was Inhalt dieser esoterischen Schule sein soll. Und ich beende diese Darstellung des wahren Geistestempels, des neuen dritten Tempels, wieder mit der ersten Tafel. O Mensch, erkenne dich selbst, so tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig, du fühlst es geistgewaltig. Wer spricht so weltenmächtig? Wer spricht so herzinniglich? Wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung? In deines Sinnes Seins erleben, tönt es durch der Zeiten Wellen weben, in deines Lebens werde Strom. bist du es selbst, der sich im Raumes Fühlen, im Zeiterleben, das Wort erschafft, dich fremd erfühlend, in Raumes Seelenleere, weil du des Denkens Kraft verlierst im Zeitvernichtungsstrom. Soweit die Darstellungen Rudolf Steiners, die uns führen zu dem, was der Tempel ist, der neue, der dritte Tempel, den wir jeder aufgefordert sind, an uns selbst zu entwickeln. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.